Dadurch, dass ich halt Lokalredakteurin war bei der damals größten Lokalzeitung in diesem Landkreis, wusste ich, okay, das wird halt auf welche Art auch immer Backlash geben. Diese queeren Themen, was für einen verschwindender Prozentsatz machen die an all den Artikeln aus, die wir übers Jahr hinweg bringen? Und mir da dann die linksideologische Keule reinzudrücken, da dachte ich wirklich, meine Güte, also blätter doch weiter. Journalismus an sich, an dem ich zumindest als weltoffene Branche war, spiegelt sich nur nicht in Führungspositionen wider. Und da frage ich mich halt, woran liegt's?
Das war Lea Irion. Sie leitet eine Lokalredaktion der Südwestpresse und arbeitet als freie Videospieljournalistin. Heute ist sie zu Gast bei unserem Podcast. In dieser Folge sprechen wir über queere Perspektiven im Journalismus, den Druck, Journalistenpreise zu gewinnen und warum Lea es manchmal gefährlich findet, Vorbilder zu haben.
Reporter Insights ist eine Produktion der Reportageschule und Reportagen FM.
Herzlich willkommen bei Reporter Insights. JournalistInnen erzählen ihre Geschichte. Ich bin Lena Angerer und Teil des 21. Jahrgangs der Reportageschule Reutlingen. Und heute bin ich euer Host. In diesem Podcast laden wir jeden Monat JournalistInnen ein, die uns inspirieren. Von ihnen wollen wir hören, wie war das eigentlich, als ihr mit dem Journalismus angefangen habt? Habt ihr regelmäßig auch Vollkrise so wie wir? Und welche Tipps könnt ihr uns geben? Lea Irion wurde mit 23 Jahren zu den Top 30 unter 30 gewählt. Mit 25 hat sie die Leitung der Redaktion Zollernalbkreis, einer Lokalredaktion der Südwestpresse in Baden-Württemberg, übernommen. So früh passiert das selten. Und in Leas Fall ist es nicht nur ein cooles Zeichen für alle jungen Frauen im Journalismus, sondern auch für die queere Community. Lea ist nämlich queer und schreibt manchmal auch darüber. Genau darüber, wie es ist, als junge, queere Frau im Journalismus Karriere zu machen, will ich mit Lea heute sprechen. Hi Lea, schön, dass du da bist. Wir sitzen hier bei ungefähr 30 Grad Außentemperatur in so einem stickigen Podcast-Kabuff im Keller. Es freut mich aber total, dass wir uns persönlich kennenlernen.
Geht mir auch so.
Wir haben zwar beide bei der Südwestpresse volontiert, aber haben uns da nie persönlich getroffen, weil wir an unterschiedlichen Stationen gearbeitet haben oder Standorten. Und ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal von dir gehört habe, das war ziemlich am Anfang von meinem Volo, da hattest du gerade ein Essay geschrieben über dein Coming Out und deinen Abschied von der katholischen Kirche. Dieses Essay ist auf der Seite 4 erschienen, das ist so die Reportageseite der Südwestpresse. Und das war ein Ich-Text. Das ist für so eine Lokalzeitung schon ziemlich
mutig,
out of the comfort zone auf jeden Fall. Und ich fand es auch total mutig. Ich bin selbst queer und hab da beschlossen, okay, dir muss ich auf jeden Fall auf Insta reinfolgen und ein bisschen gucken, was so passiert.
Welch Ehre.
Und du bist seitdem, würde ich auch sagen, so eine Art Vorbild für mich.
Das freut mich, das erschlägt mich auch so ein bisschen. Aber es ehrt mich auf ganz, ganz vielen Ebenen.
Ja, war auf jeden Fall irgendwie, ja, du warst so die erste Person einfach, von der ich im Lokaljournalismus da drüber gelesen habe und auch in der Südwestpresse so davon gehört habe. Und ja, habe mich dann jetzt so im Nachgang gefragt, wie kam es denn eigentlich zu diesem Essay?
Also einerseits dadurch, dass du mir gerade sagst, dass du dich auf eine Art gesehen hast oder irgendwie da so einen Anknüpfungspunkt gefunden hast zu mir, das war so auch so ein bisschen die Intention dieses Textes, wenn ich mich noch genau dran zurückerinnere. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder, lass mich nicht lügen, 2 oder 3 Jahre her, aber ich bin in einem Dorf aufgewachsen, von dem ich noch heute sage, dass es da mehr Vieh gibt als EinwohnerInnen. Und also das schwingt ja auch schon mit, da wächst man total katholisch auf und irgendwie man wird getauft, Kommunion, was kommt danach, Firmung, ich weiß schon gar nicht mehr. Und ich habe mich halt seit meines Lebens gefragt, was zum Teufel passiert hier eigentlich? Warum? Also ich passe da ja eh nicht rein und es ist ja auch diese ganz große gesamtgesellschaftliche Debatte irgendwie, wie die Kirche zu Homosexualität und queeren Lebensrealitäten steht und dergleichen. Und für mich war halt klar, ich werde ab meinem 18. Geburtstag keinen Cent Kirchensteuer zahlen, weil ich es nicht einsehe, eine Institution zu unterstützen, die mich auch nicht unterstützt hat in meinem bisherigen Leben. Ganz im Gegenteil, ich habe mich ganz oft eingeengt gefühlt von der Kirche und habe dann, wie alt war ich denn dann? 23, meine ich, 24, sowas. Habe dann ganz viel reflektiert und mir gedacht, eigentlich sollte ich das mal aufschreiben, wie mein Weg da war. Und ich wusste, dass es auch total mutig ist, weil in dem Landkreis, in dem ich aufgewachsen bin und zwischenzeitlich auch so eine Art Bekanntheit erlangt hatte, dadurch, dass ich halt Lokalredakteurin war bei der damals größten Lokalzeitung in diesem Landkreis, wusste ich, okay, das wird halt auf welche Art auch immer Backlash geben, und den gab es dann auch. Dachte aber, ich werde da wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute auch abholen, und das war es mir dann einfach wert, dieses Risiko einzugehen, das mal sehr persönlich nachzuzeichnen, wie es mir als junge Menschen eigentlich damit ging, und dann aber die Erfahrung gemacht zu haben. Ich meine, natürlich gab es auch negatives Feedback, aber ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran, weil ich wirklich, ich habe dafür auch ein eigenes Archiv dann angelegt in mein Mailpostfach, wo ich nur von diesem Essay all die positiven Mails reingepackt habe, weil ich genau wusste, ich werde mein Leben lang auf diese Mails zurückgreifen wollen, weil das mich so angespornt hat, weil auch ganz viele Menschen, die sich selber als queer oder homosexuell oder was auch immer identifizieren, mir geschrieben haben und gesagt haben, wie toll, endlich auch ältere Menschen, die gesagt haben, ich fühle mich endlich mal gesehen. Und das ist auch, da wurde mir auch so richtig bewusst, was für eine Macht in Gänsefüßchen man eigentlich hat, wenn man in Journalismus geht. Und ja, das ist irgendwie, da denke ich sehr gerne dran zurück.
Und wie lange lag der Text bei dir in der Schublade? Oder war das so eine spontane Aktion oder wie war das?
Sowohl als auch. Also ich glaube, die Idee lag, lass mich nicht lügen, monatelang. Und immer so, oh, ich würde so gern, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen will. Und dann eines Freitagabends im Feierabend dachte ich dann, jetzt tipp einfach mal drauf los. Und übers Wochenende ist da dann irgendwie ein 12.000 Zeichen starker Text herangereift, wo ich direkt dachte, brauche ich auf jeden Fall ein Redigat für. Ich glaube, schlussendlich sind dann auch 4.000 Zeichen rausgefallen, was sehr, sehr gut war. Je kürzer, desto besser. Aber schlussendlich, bis der Text dann veröffentlicht wurde, war es halt tatsächlich eher was Spontanes. Aber ich glaube, so geht's mit ganz vielen Texten, wenn man so eine Idee hat und das so ganz lang. Ich meine, man hat ja auch, also ich hatte ja auch Angst irgendwie vorm Scheitern, wenn es Sinn ergibt, weil man sich denkt, ich habe eine Idee für diesen Text und ich habe so eine grobe Richtung, wie ich möchte, wie er am Ende steht. Und für mich ist es ganz oft eine Hürde, da drüber zu springen, weil ich mir denke, was ist, wenn dieser Text dann irgendwie doch scheiße wird oder ich es einfach nicht so formuliert bekomme, wie ich es gerne formulieren möchte. Das hält mich tatsächlich auch heute noch ganz oft davon ab, Texte zu schreiben.
Mhm. Ich finde vor allem bei Ich-Geschichten, weil die ja nochmal viel persönlicher einfach aus einem raus geschöpft sind. Und
voll,
ja klar, so viele Texte kann man dann einfach nicht nochmal schreiben. Da muss man dann die Idee, muss man ein bisschen abwandeln, anders drehen. Und bei Ich-Geschichten möchte man halt, dass der Text dann einfach
voll
steht und die Zeit reif ist auch.
Ja, und man möchte auch nicht nur im Spotlight in Gänsefüßchen stehen, aber ein Ich-Text tendiert auch schnell dazu, einfach sehr egozentrisch zu wirken. Und gerade das will man ja nicht. Und da die Balance zu finden zwischen, ich mache Ich-Form, aber ich versuche mich auch im Hintergrund zu halten. Es ist so eine Ambivalenz, da halte ich auch nur schwer aus irgendwie. Aber das braucht irgendwie Zeit und einen guten Tag, glaube ich.
Ja. Das Ich hat ja im deutschsprachigen Journalismus eh einen schweren Stand und dann, so wie ich Lokaljournalismus gelernt habe, irgendwie umso mehr. Wie war das bei dir? Konntest du das einfach durchboxen in der Redaktion oder wie war da auch der Rückhalt in der Redaktion?
Also gemessen daran, dass ich einfach direkt zu der Person gestapft bin, die die Seite 4 verantwortet, war das gar nicht so schwierig, weil ich dachte, bevor ich mit irgendjemandem drüber spreche, gehe ich einfach zu der Kollegin und sage, hey, ich habe da was getippt. Wäre das vielleicht nicht was für die Seite, die du verantwortest? Und habe da dann zum Glück auch offene Türen eingerannt und dann war das auch kein Thema. Aber ich glaube, wenn ich damit irgendwie erstmal bei mir in der Lokalredaktion angefangen hätte, hätte es gleich geheißen, was? Ich? Nein, sowas machen wir doch nicht. Um Gottes Willen, lass die Finger davon. Und das kann ja eh niemand und bla und blub.
Mhm. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja.
Selbst wenn man deine Ich-Geschichte nicht gelesen hat, sieht man dir im besten Sinne an, dass du queer bist.
Ja.
Und du hast im Vorgespräch zu mir auch gemeint, dir ist es wichtig, als queere Journalistin wahrgenommen zu werden. Warum ist das dann so?
Völlig, weil ich, und ich glaube, also das ist ja auch so eine gesamtgesellschaftliche Debatte, aber ich hatte ganz lange Haare, skinny Jeans, you know.
Der Klassiker.
Der Klassiker natürlich. Und versteht man vor allem dann, wenn man selber queer ist und diese auch optische Transformation durchgemacht hat. Ich hatte auch ganz lang, also ich habe auch einen sehr tätowierten Arm und hatte da auch ganz lang Tattoos, die so ein bisschen eher so Feinlein waren, die halt nicht so in your face waren, wenn man als Frau ja auch so sozialisiert wird, dass es halt nicht girly ist und nicht weiblich und so. Und irgendwann dachte ich, aber es bin ja gar nicht ich. Es bin einfach nicht ich. Und ich möchte aber kurze Haare, ich möchte meine Haare färben, ich möchte Tattoos, ich möchte auch unbedingt ein Hals-Tattoo, ich will ein Tattoo auf meiner Hand. Es ist mir egal, ob das jetzt gesellschaftlich in Gänsefüßchen anerkannt ist oder nicht, oder unkonventionell, sondern ich merke auch, dass ich seither einfach als Mensch ein ganz anderes Auftreten habe und auch Menschen anders begegnen kann und finde es halt total wichtig, dass gerade auch innerhalb von Redaktionen und Teams allgemein alle so sein können, wie sie sein möchten. Das ist also losgelöst auch vom Queer-Sein, dass man einfach guckt, dass man aufeinander Acht nimmt und auf die jeweiligen Lebensumstände Acht nimmt. Und ich habe jetzt erlebt, ich darf seit Anfang 2025 als Redaktionsleiterin arbeiten. Und wenn man wirklich guckt, dass man den Menschen individuell begegnet und die sich in diesem Freiraum, den man ihnen gibt, frei entfalten können, liefern die auch die beste Arbeit. Deswegen finde ich es total wichtig, dass einerseits, dass man zu sich selber steht, das sollte man auch, also wie gesagt, immer auch außerhalb des Arbeitskontexts machen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es im Journalismus, zumindest im Lokaljournalismus, wie ich ihn bislang erlebt habe, einfach nicht so ist, dass es da viele queere Menschen gibt. Das mag sich aktuell ändern oder perspektivisch auch ändern, wäre natürlich wünschenswert, aber bislang war es nicht so und da auch so ein bisschen eine queere Perspektive reinzubringen, ist total wichtig. Also ich habe viele Redaktionen bislang sehr homogen erlebt, dass da halt vor allem weiße Menschen, Hetero-Menschen, auch viele eher Männer, das wandelt sich auch, aber vor allem Männer in Leitungspositionen erlebt und kennengelernt und das war halt ganz lang so und gleichzeitig gehen da halt viele Blickwinkel verloren, vor allem im Lokaljournalismus. Und gerade deswegen halte ich es für total wichtig, dass man, wie gesagt, das auch einfach nach außen trägt und genauso sichtbar ist wie alle anderen auch.
Kotze im Strahl.
Du bist mit 25, also vor 2 Jahren, Redaktionsleiterin geworden. Und das ist ja an sich schon mal mega krass, finde ich.
Ja.
Und dann ist es ja aber noch bei dir zusätzlich so, dass du halt eine junge, queere Frau bist, die so in alten, festgefahrenen Strukturen im Lokaljournalismus anfängt, ihre eigenen Ideen einzubringen und ein Team zu leiten und nach außen hin zu vertreten. Das war sicherlich nicht immer einfach. Was sind da so für dich Punkte gewesen oder der Punkt, der dich am meisten aufregt?
Ich glaube, dass es tatsächlich, was mich am meisten aufgeregt hat, war, also ich glaube nicht, dass man von Aufregen konkret sprechen kann, aber was mich jetzt im Nachhinein aufregt, ist, dass ich mich von Anfang an kleiner gemacht habe, als ich hätte müssen. Und das ist natürlich ein Problem, das ist meins. Das hätte ich wahrscheinlich auch anders angehen sollen, aber ich bin da natürlich mit einer großen Portion Respekt rein, weil wir haben einerseits eine sehr junge Redaktion und andererseits sind auch viele, die den Job schon jahrzehntelang machen, und da hat, also die haben natürlich einen sehr krassen Wissensvorsprung, vor dem man natürlich auch Respekt haben darf und dementsprechend dachte ich ganz lang, dass ich halt, und also es ist ja eigentlich ein dummer Gedanke, wenn man ja Leiterin aus einem Grund wird, also bin jetzt nicht reingestolpert aus Versehen, weil mir die Kompetenzen fehlen, sondern mir hat das ja jemand zugetraut und ich glaube, ich hätte mir selber ein bisschen mehr zutrauen dürfen, es zu können, was ich über, keine Ahnung, die ersten 6 Monate dann auch tatsächlich geschafft habe, aber es ärgert mich einfach, dass ich einfach lange dachte, dass vielleicht auch ein Stück weit doch angezweifelt habe, ob ich das kann. Ich meine, das ist natürlich irgendwo logisch, wenn man so eine bedeutende Stelle antritt, aber ich habe auch ganz viel über mich als Mensch gelernt jetzt in diesen vergangenen 1,5 Jahren, in denen ich den Job schon mache. Und wenn ich diesen Job nochmal antreten könnte, würde ich gerne einfach direkt ein bisschen mit breiterer Brust dahin gehen und sagen, hi, hier bin ich, wir arbeiten jetzt zusammen, wie machen wir das am besten? Und ich glaube, da sind auch immer auf allen Seiten Vorurteile, weil also gerade im Lokaljournalismus dominiert ja auch so ein bisschen diese Platzhirschdebatte, dass es diese riesige Diskrepanz gibt zwischen sehr, ich sag jetzt mal, alten RedakteurInnen und sehr jungen, die jetzt in diesen Job reinkommen, weil halt das Lokale eh ein Nachwuchsproblem hat, würde ich behaupten. Und da ist auch die Debatte mit Tarifverträgen und dergleichen. Und das ist was ich jetzt auch schon ganz oft in vielen Redaktionen mitbekommen habe, dass das so ein Generationen-Clash ist. Die eine Generation, die halt Print noch für den absoluten Goldesel hält, zu Recht natürlich auch. Aber gleichzeitig die andere Generation, die sehr online-affin schon da reingeht und auch entsprechend ausgebildet wird und ihr Ding da machen will. Und da natürlich die Schnittstelle aufzumachen, zu finden und zu implementieren, ist super schwierig. Hat bei uns eigentlich super geklappt und ich würde auch gar nicht behaupten, dass von Anfang an da irgendein Graben war. Also ich hatte wirklich extrem viel Glück mit der Redaktion, mit der ich jetzt arbeiten durfte und darf. Aber ich sehe schon, dass es einfach so ein Journalismus-Ding ist, dass da, wie gesagt, die Alteingesessenen auf die neuen Jungspunde treffen und dann immer mal wieder gibt es da dann Reibereien.
Und gab es da am Anfang für dich Leute, die dich
die dir geholfen haben, so dich aufzubauen in diese Leitungsposition rein?
Ja, gerade mein Leitungskollege, der selber, die Zahl darf ich gar nicht sagen, wie alt er ist.
Warum das?
Ich glaube, entsprechend, also inzwischen weiß das wahrscheinlich schon gar nicht mehr selber, weil es immer von sich wegdrückt. Aber wir lieben uns total und der hat auch von Anfang an mich an die Hand genommen und wir haben einander an die Hand genommen eigentlich. Das war total witzig, weil ich mit meinen 25 und er mit dreimal so alt, keine Ahnung. Wir waren beide so, oh, wir müssen jetzt miteinander arbeiten. Okay, also wir kannten uns auch schon so lose aus der Vergangenheit. Aber das hat von Tag 1 an so geklappt, dass auch von außen, ne, die Reaktion so waren, oh, die beiden, aber die sind doch also erstmal rein optisch schon so verschieden und da ist auch so eine große Altersspanne dazwischen, aber irgendwie, wir sind wirklich so dicke miteinander geworden, das hätte ich auch niemals gedacht. Ja, von daher hatte ich da einfach extrem viel Glück, wie ich vorhin schon auch schon gesagt habe, und hätte es mir nicht anders wünschen wollen, gerade auch, weil ich von diesem Kollegen extrem viel lernen durfte in den vergangenen anderthalb Jahren und ich glaube andersrum auch und genau, wir sagen immer, wir sind wie so ein altes Ehepaar, irgendwie man neckt sich mal und dann ist auch wieder okay und dann machen wir wieder Witzel zusammen in der Morgenkonferenz und aber es ist genau richtig so, wie es ist.
Mhm. Und hast du das Gefühl, dass deine Ideen oder auch modernere Ideen, dass die nicht so Anklang in Redaktionskonferenzen oder so gefunden haben, weil du jung und vielleicht auch, weil du queer bist?
Also ich glaube, dass, ich meine, gut, inzwischen bin ich an einer Position, in der ich auch so ein Stück weit die Deutungshoheit über die Themen habe, die ins Blatt kommen. Manche Themen musste man vor allem vor der Leserinnenschaft verteidigen. Also ich weiß noch gerade auch jetzt im Pride Month, wo man ja auch versucht, einfach verstärkt Themen zu bündeln, was man eigentlich auch gar nicht machen sollte, sondern einfach übers Jahr hinweg verteilt immer mal wieder queere Themen ins Blatt zu bringen. Aber da weiß ich noch, da hatten wir irgendwie zwei Themen gewesen sein oder drei. Ich weiß nicht, der CSD in meinem Landkreis war auch drei Monate später im September erst. Also das war eigentlich total entzerrt. Aber die Sensibilität für diese Themen seitens unserer Leserinnenschaft war einfach nicht zu einem Großteil, aber schon zu einem Teil nicht gegeben. Und das haben auch hat auch das Feedback gezeigt, dass wir auf manche Artikel bekommen haben, wo es dann, also ich weiß noch, dass wir zwei Abbestellungen von, ich meine, es waren älteren Herren bekommen haben, wo dann auch irgendwas so in die Richtung war, so, ach, seit die Irion da ist, verkommt dieses Blatt zu, was war es, einer linksideologischen Plörre oder sowas, der Klassiker. ich meine, man nimmt es natürlich ernst, aber also ich sehe da auch kein, ich sage jetzt mal, queeren Überschwang an Themen. Also wie gesagt, man will die Leute ja auch nicht bekehren, man will ja einfach nur aufzeigen, diese Realitäten gibt es auch. Und ich glaube, da war es dann eher so Kategorie, ich kotze jetzt im Strahl, weil wir wollten einfach nur, also ich fand es auch ein super Thema, weil ich hatte da mit einer Transperson gesprochen und die halt auch in diesem Landkreis aufgewachsen ist und ich kenne diesen Landkreis und der ist super konservativ, katholisch geprägt und also da als Transmensch aufzuwachsen war halt nochmal aus meiner Sicht ein Stück krasser, weil das, also ich sag jetzt mal, noch verpönter in Gänsefüßchen ist aus ganz vielen gesellschaftlichen Blickwinkeln, leider. Und dass ich da überhaupt eine Person gefunden hatte, die bereit war, mir ihre Geschichte mit ihrem Namen und Foto in der Zeitung überhaupt zu erzählen, im Lokalen, ist ja auch echt nicht einfach.
Das ist total krass, ja.
Voll. Und es war auch, also super ehrliches und offenes Gespräch. Und auch immer noch ein Artikel, den ich auch sehr gerne immer noch lese, wenn ich die Zeit dazu habe, einfach weil es so ein schönes Gespräch war, das mir auch so im Hinterkopf hängen geblieben ist. Und da dann so ein Feedback zu bekommen und natürlich auch wieder die obligatorischen Facebook-Kommentare. Also da denke ich mir dann wirklich, kotze ich komplett im Strahl, weil wir haben so viele andere Themen. Also diese queeren Themen, was für ein verschwindender Prozentsatz machen die an all den Artikeln aus, die wir übers Jahr hinweg bringen. Und mir da dann die linksideologische Keule reinzudrücken, da dachte ich wirklich, meine Güte, also blätter doch weiter. Weißt du, blätter doch einfach weiter. Wenn es dich nicht interessiert, blätter weiter. Es ist vollkommen in Ordnung. Du kannst mir auch vorwerfen, dass der Artikel schlecht geschrieben war oder da war ein Schreibfehler oder keine Ahnung. Ist in Ordnung. Aber morgen ist die Zeitung von heute Altpapier. Weißt du, also da denke ich mir echt, mein Gott, also woran sich manche Leute reiben, das ist, anstatt dass man einfach akzeptiert, dass es dass die Gesellschaft einfach vielseitig ist und nicht einfältig, was ja total toll ist und eine Chance, aber wie gesagt, das, damit musste ich auch früh lernen im Lokaljournalismus, dass wenn man versucht, die Dinge anders zu machen, dass da erstmal irgendwelches komisches Feedback von Leuten aus der Leserinnenschaft kommt, und da wird man sehr früh sensibilisiert im Lokalen.
Hattest du denn, also du meintest, du hattest jetzt schon deinen älteren, alter unbekannt Kollegen, der dich sehr supportet hat,
ja.
Aber gab es auch so für dich vielleicht bei der Südwestpresse oder in anderen Lokalzeitungen Vorbilder, die auch junge Frauen, vielleicht auch queere junge Frauen waren, mit denen du dich irgendwie austauschen oder verbünden konntest? Oder hast du das Gefühl, es gibt eh so wenige davon, das heißt, man kann sich gar nicht so richtig connecten und gegenseitig supporten?
Kann man nicht. Also allein schon, dass wir uns nicht begegnet sind innerhalb deines Volos und meiner Zeit bei der SCP, sagt ja auch schon alles.
Naja, aber ich habe jetzt auch keine Führungsposition oder so bekleidet.
Das muss ja auch gar nichts heißen. Also ich meine, so sehe ich das auch gar nicht. Wir sind ja alle einfach JournalistInnen und begegnen uns auf derselben Ebene. Aber also gerade was queere Connections anbelangt, nee, überhaupt nicht. Ich hatte eher, also die stellvertretende Chefredakteurin der SCP, die Judith Conradi, die habe ich immer als sehr nahbar wahrgenommen und die war und ist menschlich wirklich ein Vorbild für mich. Ich hatte auch eine Kollegin bei meiner alten Zeitung, Nicole hieß sie, die hat mich in vielerlei Hinsicht geprägt auch, und die hatte ich tatsächlich zu lange als Vorbild, glaube ich, weil ich tue mir total schwer mit Vorbildern im Journalismus. Ich finde, man kann sich JournalistInnen menschlich als Vorbild nehmen, aber ich finde es total schwierig zu sagen, Person XY hat den und den Schreibstil, das finde ich bewundernswert. Also man darf den bewundernswert finden, aber wenn dann so die Schwelle zum Vorbild übertreten ist, dann habe ich erlebt, dass ich dann unterbewusst versuche, so zu schreiben wie die Person, was ja total Quatsch ist. Also man kann sich natürlich immer mal einen Kniff oder so aneignen, den diese Person verwendet, aber ich persönlich, und es ist nur meine Meinung, aber ich rutsche da viel zu schnell in so eine Schiene, dass ich denke, meine Texte sind irgendwie so viel schlechter als die von Person XY. Und das hätte ich auch so formulieren sollen. Also ich versuche mir einfach, wie gesagt, menschliche Vorbilder zu suchen. Und das ist auch vollkommen okay. Aber versuche das alles von Schreibstilen zu entkoppeln, weil sonst fällt man da viel zu oft in so ein Loch, glaube ich.
Mhm. Brauchst du das vielleicht manchmal oder hilft dir ein Vorbild, um zu wissen, wo will ich selbst irgendwann mal stehen? Weil also ich bin an dem Punkt, mir steht jetzt ja die Welt offen in Anführungsstrichen, es hat alles irgendwie seine Haken, aber ja,
ja.
Also ich bin hier an der Schule, um danach möglichst alles machen zu können, auf was ich Lust habe, und ich weiß aber noch gar nicht so genau und kann mir ganz vieles vorstellen, und da finde ich, helfen manchmal Vorbilder, um so zu sehen, was möglich ist. Und dann zu gucken, was waren denn bei denen so die Schritte und was könnte vielleicht auch für mich was sein.
Das stimmt. Ich finde, ja, also in der Hinsicht finde ich es total toll, wenn Frauen generell Führungspositionen bekleiden im Journalismus, weil also es ist nur repräsentativ. Es gibt extrem viele Frauen im Journalismus und noch viel zu wenige in Führungspositionen. Wahrscheinlich ist die stellvertretende Chefredakteurin von SCP auch deswegen zu meinem Vorbild avanciert, weil ich mir dachte, wow, also einfach cool, dass es eine Frau geworden ist, weißt du? Und es gibt da ganz viele tolle Frauen, die Führungspositionen bekleiden. Miriam Scharlibbe beispielsweise, Chefredakteurin von Mannheimer Morgen, zu der ich auch aufschaue. Oder Svanche Dake, die bei der Stuttgarter Zeitung war ganz lang und jetzt selber ein Ding macht und gegründet hat und Unternehmerin geworden ist, und also generell im Frauennetzwerk innen bin ich auch drin, und da gibt's ganz, ganz viele Frauen, die ganz, ganz viele tolle Dinge gemacht haben, wo ich mir immer denke, wow, cool, es gibt auch einfach so viele Wege, die man im Journalismus bestreiten kann. Also du kannst hier irgendwie, ich weiß nicht, Chefredakteurin gewesen sein und jetzt sagen, ich gründe jetzt was im Journalismus. Und es ist halt schön zu sehen, dass es auch als Frau geht, so dumm es jetzt klingt, aber es ist einfach wichtig, dass es Menschen gibt, dass es Frauen gibt, die das machen, die repräsentativ wirken in der Hinsicht. Und deswegen wäre es eigentlich auch total wichtig, dass queere Menschen sowas machen, dass BIPOC-Menschen ebenso in Führungspositionen kommen und alles in die Richtung. Wir brauchen einfach viel mehr Vielfalt im Journalismus. Das hört ja nicht bei Frauen oder bei Flinter generell auf, sondern der Journalismus ist einfach viel zu männerdominiert in Deutschland und viel zu weiß. Und da hoffe ich mir auch einfach generell, dass es jetzt ein Trend ist, der sich so fortsetzt, weil der Journalismus an sich auch einfach, also nehme ich zumindest als offene, weltoffene Branche wahr, spiegelt sich nur nicht in Führungspositionen wieder. Und da frage ich mich halt, woran liegt's? Ja.
Hast du eine Antwort gefunden?
Nee. Also wahrscheinlich liegt es einfach daran, und das ist ja überall so, dass einfach zu viele andere Männer in diese Position heben. Mhm. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass es mehr Männer gibt, die hinterfragen, warum sie erstmal an einen Mann denken, wenn es darum geht, eine Führungsposition zu bekleiden. Weil ich habe es ja auch in eine geschafft, eben weil ich die Chance hatte, gesehen zu werden. Und ich meine auch, dass ich meinen Job gut gemacht habe und das lag nicht daran, dass ich eine Frau war oder trotz dessen, dass ich eine Frau war, sondern einfach, weil ich kompetent und das Talent für diesen Job hatte und darum geht's ja eigentlich. Und wie gesagt, dass Männer halt so sozialisiert worden sind, dass ihnen erstmal ein anderer Mann einfällt. Können sie auch nichts für, aber es ist halt einfach an der Zeit, das anzuerkennen, dass es so ist und dagegen zu steuern und sich diese Bias einfach abzutrainieren und zu gucken, ich suche mir genauso mal eine Frau für diesen Job.
Bisschen mehr Reflexion wäre toll.
Auf jeden Fall.
Fan von.
Jetzt ist der Lokaljournalismus in Führungspositionen auf jeden Fall noch sehr männerdominiert. Und du machst jetzt ja auch noch so einen lustigen Spagat zum Videospieljournalismus. Ja. ich kenne mich damit gar nicht aus oder mit der Branche gar nicht aus. Wie ist das denn da?
Ich war da jetzt noch nie in richtigen Redaktionen drin, sondern habe halt auch nur Texte gepitcht und halt frei geschrieben. Aber ich meine, dass da... Ja, wobei, also es war ja ganz lang so, dass es vor allem Männer gemacht haben. Auch einfach, weil Gaming an sich so eine männerdominierte Sparte ist. Das ist wie Fußball, da bin ich auch drin. Das ist auch männerdominiert. Da muss man sich auch einfach kämpfen, wenn man neue Bälle will oder neue Trikots. Und im Gaming ist es halt genauso. Also als Frau, da weiß ich noch, also wenn ich im Voice-Chat mal in einem Online-Spiel war und halt ich als Frau gelesen wurde, da wurde ich aufs Übelste beleidigt. Da war ich auch direkt schuld, wenn eine Runde verloren ging. Und da lernt man halt ganz schnell, was man nicht mehr macht, nämlich Online-Zocken mit Voice-Chat. Und Männern geht's halt nicht so. Und Männer haben halt auch über all die Jahre halt auch aus männlicher Perspektive Spiele bewertet. Ich weiß nicht, Lara Croft sagt dir wahrscheinlich nichts.
Doch.
Oder doch? Doch, Lara Croft sagt dir was. Die ersten Spiele waren noch, da war sie noch so absurd überzeichnet als Frau. Also es gibt auch Cosplays, also Verkleidungen, also Leute, die sich als Lara Croft verkleiden, die dann auf die Gamescom gehen, die die Brüste, die so super hervorgehoben waren als Polygone, dann extra nachbauen mit Kartons. Also es lohnt sich auch wirklich, das anzugucken, wenn man es nicht kennt, weil es einfach so absurd ist, dass man Frauen damals so darstellen musste in Gänsefüßchen. Und ich merke, dass jetzt vor allem in den vergangenen, lass mich nicht lügen, 5, 6, 7 Jahren, man angefangen hat zu hinterfragen, warum müssen weibliche Charaktere im Gaming eigentlich attraktiv sein? Warum gibt es so viele Männer, die sagen, oh, Lara Croft, ich weiß nicht, mir sind die Augenbrauen zu buschig, ich mag die nicht spielen oder mir ist der Po nicht betont genug. Gibt's wirklich, habe ich alles gelesen auf Twitter. Und dadurch, dass jetzt über die Jahre auch diese Sensibilisierung im Gaming-Journalismus stattgefunden hat, dass man gesagt hat, wäre irgendwie cool, mehr weibliche Stimmen zu haben, auch queere Stimmen, weil das Gaming wirklich extrem viel hergibt in der Hinsicht, meine ich, dass man da auch inzwischen guckt, dass man Redaktionen diverser gestaltet, weil es eben so wichtig ist, mehrere Perspektiven auf Spiele zu haben, weil ein Cis-Heteromann ein Lara Croft-Spiel natürlich anders spielt als jetzt eine queere Frau zum Beispiel, weil es einfach eine andere Sozialisierung ist. Und das war aber auch eine Entwicklung. Also ich bin 2019, habe ich reingeschnuppert in Gaming-Journalismus. 2020 bin ich freie Videospieljournalistin geworden. Und da war schon so ein bisschen, ich würde sagen, der Wendepunkt. Und in den vergangenen 6 Jahren hat sich aber auch sehr viel getan. Also ich kenne jetzt inzwischen glücklicherweise viele Gaming-Journalistinnen. Und ja, aber also gibt halt trotzdem viele Parallelen zum Lokaljournalismus, wie ich ihn kennengelernt habe. Auch eher männerdominiert, gerade in Führungspositionen. Aber ein Stück offener, würde ich sagen, inzwischen.
Fast verzweifelt.
'23 bist du unter die Top 30 JournalistInnen unter 30 gewählt worden. Und das ist ja für viele junge JournalistInnen das Nonplusultra, wo alle hinarbeiten auf dieses, ja, auf die Altersgrenze auch einfach.
Voll.
Ist ein enormer Druck und dann halt umso cooler, wenn man es geschafft hat. Aber für dich war das damals nicht nur super cool. Magst du mal erzählen, wie ging es dir damals, als du das gewonnen hast?
Voll gerne. Das war viele Jahre natürlich, wie du gerade gesagt hast, das ist Nonplusultra. Man hat immer diese Listen angeguckt und sich gedacht, boah, was ist, wenn da eines Tages mein Gesicht gedruckt wird? 30 Leute, so wenige und oh. Und man muss ja noch so jung sein. Man hat quasi nur, ich weiß nicht, 10 Jahre Zeit, je nachdem, wie früh man es in Journalismus reinschafft. Und gerade als Lokaljournalistin denkt man sich natürlich erstmal, wie soll ich gesehen werden? Ich bin ja gar nicht bei Spiegelzeit oder ich weiß nicht wo und man sieht mich nicht und wie soll man da reinkommen? Und habe halt auch wirklich geackert wie eine Blöde, um dieses Ziel, das ich mir gar nicht so wirklich stecken wollte, weil die Fallhöhe ist natürlich total groß. Wenn du sagst, ich will so gut werden, dass ich in die Top 30 reinkomme, das ist zermürbend, wenn man es dann nicht schafft. Mhm. Aber gleichzeitig, du setzt dir dieses Ziel einmal, es ist einmal im Hinterkopf und du kannst natürlich nie wieder an was anderes denken, als was wäre, wenn jedes Jahr dieses Magazin in deinem Briefkasten landet und du dir denkst, ach, nächstes Jahr vielleicht traue ich mich, mich zu bewerben, vielleicht werde ich eingereicht, vielleicht werde ich gesehen, keine Ahnung. Und dann war es auf einmal so, dass ich in die engere Auswahl gerutscht war und ich weiß auch noch, das war abends nach einem Fußballtraining, hock ins Auto, guck meine Mails an und sehe so vertraulich irgendwie, du bist in die engere Auswahl gerutscht, also die Tränen kullerten mir runter und ich dachte so, Gott, aber was wäre wenn? Und irgendwann kriegt man dann doch den Anruf, dass man tatsächlich reingewählt wurde und das war also einer der überwältigendsten Tage meines Lebens. Und natürlich denkt man sich erstmal so, boah, ich habe es einfach geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin in dieser Liste. Ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert. Ich hätte niemals gedacht, dass ich es schaffe. Und die Wochen danach waren aber so, also das war ein Fall, den ich gar nicht erwartet hatte, weil man fühlt sich natürlich erstmal wie on top of the world. Und das kann ich auch gar nicht leugnen. Also natürlich, man fühlt sich gesehen, man fühlt sich so gewertschätzt, man denkt, ich kann wirklich was, ich bin jemand in dieser Branche, und also wer auch immer das bestreitet, lügt, weil das ist eine sehr erlesene Auswahl an jungen JournalistInnen, wenn man da drin ist, natürlich fühlt man sich da einfach total toll, aber gleichzeitig hat sich bei mir da so ein Druck aufgebaut, dass ich plötzlich dachte, scheiße, ich habe jetzt diesen Titel und ich darf mir nie wieder einen Fehler erlauben, weil ich bin ja Top 30 geworden in diesem Jahr und was ist, wenn mir jemals wieder ein Fehler unterläuft? Und ich habe mir da auf einmal in meiner alltäglichen Arbeit so einen Druck gemacht. Ich hatte Schreibblockaden, die ihresgleichen gesucht haben. Und das ist natürlich im Lokaljournalismus, wo bestenfalls jeden Tag mindestens ein Stück ins Blatt sollte, ein absoluter Killer. Und ich habe so schlecht geschlafen. Und es war Ende Mai, Anfang Juni, als es klar war, dass ich in der Liste bin. Und die Preisverleihung war im November. Und in den Monaten dazwischen habe ich so schlecht geschlafen wie noch gar nie in meinem Leben. Ich war an einem Punkt, an dem ich abends Nasenbluten hatte vor lauter psychischem Stress, den ich mir gemacht habe. Ich war inmitten dieser 29 anderen irgendwie so diese popelige Lokaljournalistin mit Gaming-Hintergrund. Ich weiß nicht, wie gesagt. Also ich glaube, man macht sich da einfach viel zu krasse Vorstellungen, was es dann für einen selber bedeutet. Und es ist natürlich eine große Ehre, aber man sollte das alles nicht so hochkochen. Auch die Wahl zu den JournalistInnen des Jahres beispielsweise gibt es ja auch jedes Jahr. Es gibt so viele Preise auch im Journalismus. Und ich glaube, dass diese Branche auch inzwischen so ein bisschen drauf getrimmt ist, dass man sich denkt, dass man einen Preis braucht, um Anerkennung zu bekommen. Und es stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht. Also wir sind alle einfach gut genug, wie wir sind. Wir müssen keinen Titel mit uns tragen. Wir müssen keinen Preis irgendwie vorweisen, sondern wir machen auch so einfach gute Arbeit. Und wenn man es nicht geschafft hat, dann hat man es halt nicht geschafft. Und es gibt ja so viele Gründe, warum man es nicht in so eine Liste schafft. Du weißt ja, im Prinzip weißt du ja nicht, welche Bias ja auch die Jury mitbringt oder auch bei Preisen. Du weißt einfach nicht, wer da dahinter hockt, was da wirklich die Kriterien, welche Sympathien damit reingespielt haben, ob da nicht vielleicht doch irgendwelche Connections eine Rolle gespielt haben, die halt andere Menschen nicht haben. Genau, von daher sollte man das alles nicht so hochkochen und sich nicht denken, dass man weniger wert ist, wenn man diesen Titel nicht hat. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist schon eine total wichtige Erkenntnis, aber auch eine schwierige. Für alle, die diesen Preis nicht haben und sich denken, ich könnte es noch irgendwann schaffen.
Ja.
Ja, wenn man sich wahrscheinlich schon erwartet, dass sich dadurch nochmal neue Türen öffnen. Und vielleicht tut es das ja tatsächlich auch.
Tun sich auf jeden Fall. Also ich meine, innerhalb meines Konzerns war ich dann halt die Top 30 geworden ist. Das ist natürlich so, kann ich auch nicht von der Hand weisen. Ich meine, das hat bestimmt auch mit reingespielt, dass ich mit 25 Redaktionsleiterin werden durfte, einfach weil dieser Titel mir ja attestiert, dass ich was kann. Das ist so. Und ich schmück mich auch damit. Ich schreibe das natürlich auch auf mein Profil in LinkedIn, weil es bedeutet, es sagt ja was aus. Es sagt was aus und die Branche ist ja auch einfach so getrimmt, dass das was bedeutet. Es bedeutet was. Kann ich auch nicht von mir weisen. Es bedeutet was. Und ich habe es geschafft. Ich habe auch dafür geackert und ich glaube, es ist auch okay, das anzuerkennen, dass es schwierig war und dass es auch okay ist, wie es war, aber wie gesagt, ich glaube, man sollte vor allem, wenn man diesen Titel nicht trägt, einfach hören, dass das Leben nicht grundlegend verändert, sondern dass man trotzdem super Arbeit leisten kann, auch wenn man es nicht geschafft hat.
Ja. Wie war das bei dir, wenn du sagst, du wolltest ganz lange Top 30 werden? Hast du da mehrere Jahre dich auch beworben oder bist vorgeschlagen worden und es hat nicht geklappt?
Ich hatte das lange im Blick und ich hatte mich im Vorjahr beworben, bevor ich es geworden bin und wurde nicht vorgeschlagen, sondern ich hab mir gedacht, ich glaube, also die Redaktion, in der ich damals war, hat das auch gar nicht hergegeben, da vorgeschlagen zu werden. Und ich meine, also du gehst ja auch nicht irgendwie zu einem Redakteur hin oder zu einer Redakteurin und sagst, hey, das ist irgendwie mein Traum, kannst du mich da einreichen? Das macht man ja auch nicht. Mhm. Und ich habe mir da wirklich allen Mut zusammengesammelt, habe mir gedacht, okay, ich suche jetzt drei Texte und ich reiche das einfach ein und ich guck. Und habe es dann in dem Jahr nicht geschafft, was natürlich auch, also erstmal auch so ein Fall war, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, man will es ja auch nicht ständig versuchen und dann jedes Mal neu auf die Schnauze fallen, weil man will es ja aus einem Grund. Und ich würde wirklich lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich nicht total zerschmettert hat in dem Jahr, als es nicht geklappt hat, ist vollkommen klar. Und ein Jahr später war ich dann nominiert und mir hat man dann auch später gesagt, dass es so ist, dass wenn sich jemand bewirbt oder jemand eingereicht wird, der oder die zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht in deren Peaks sind, dann hält es die Jury auch so, dass die Leute auch beobachten über einen Zeitraum und einfach gucken, okay, hat für uns irgendwie Potenzial, da lohnt es sich immer mal wieder oder nächstes Jahr nochmal reinzugucken. Und so war das bei mir dann und ehrt einen natürlich auch auf eine Art, dass man sich so denkt, so, oh Gott, ich war jetzt irgendwie ein Jahr unter Beschuss hier. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall auch einmal komplett auf die Schnauze gefallen und dachte dann, ich mach's nie wieder, weil ich das nicht mehr aushalte, was natürlich auch extrem mit Selbstzweifeln einhergeht. Die aber witzigerweise dann hinterher so riesig waren wie noch nie, als ich den Titel dann hatte. Also ich habe noch nie so sehr an mir gezweifelt wie nach dem Titel, was ja auch einfach paradox ist. Aber
aber dann so Imposter-Syndrom mäßig, oder?
Völlig, völlig. Ja. Also so, was mache ich hier? Und wie ich schon gesagt habe, es waren so viele in meinem Jahrgang, die ich teilweise kannte, wo ich mir dachte, was? Was? Die sind doch tausendmal besser als ich. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Was schlussendlich auch dazu geführt hat, dass ich irgendwann mir gut genug richtig fett habe auf den Arm tätowieren lassen. Einfach so als Reminder, dass egal was ich mache, es einfach okay ist. Auch mal nicht dem Perfektionismus hinterherzurennen, nicht irgendwelchen Preisen hinterherzurennen, weil es hört ja nie auf im Journalismus. Man könnte sich ja jedes Jahr auf... Es gibt eine Seite, die heißt was? Journalistenpreise.de, wo man sich halt quasi gezielt drauf bewerben kann, sich denken kann, ha, okay, das und das Thema, nächstes Jahr schreibe ich was genau dafür.
Gibt es auch einen Newsletter, der regelmäßig erinnert.
Ja, du hast wieder nichts geschafft dieses Jahr, bist ein Versager, was machst du eigentlich in dieser Branche? Oh ja, also wie gesagt, es ist irgendwie total schade, dass so viel auf Preise und Titel getrimmt ist.
Ja.
Ja.
Der Druck ist schon hoch, finde ich. Also und ich finde, der Druck, allein auf eine JournalistInnen-Schule zu kommen oder ein Volo zu bekommen, je nach Medienhaus und ja, was man sich so vorstellt, aber eigentlich generell der Weg in den Journalismus ist schon total hart und ganz viele Leute, die erstmal mehrere Jahre Rückschläge hinter sich haben, bis sie dann mal an der Stelle sind, wo sie lernen dürfen oder auch noch bezahlen müssen fürs Lernen.
Ja.
Und dann ist so das nächste Jahr und ab jetzt gewinnst du am besten Preise, weil als freier Journalist oder Journalistin reicht vielleicht dann auch irgendwie das nicht, was dir die Redaktion als Honorar bezahlt. Das heißt, am besten gewinnst du da noch so ein paar tausend Euro mit Preisen. Das ist schon, ja.
Das ist unfassbar, ja. Also der Druck wird tatsächlich nicht weniger, auch wenn man mal einen Titel hat oder mal einen Preis gewonnen hat. Es wird einfach nicht weniger.
Als du dann so down warst nach deiner Top 30 unter 30, Nominierung, eigentlich ist ja mehr als Nominierung, Ernennung.
Wahl,
Titel, ja.
Sowas.
So, du hattest das.
Ja.
Dir ging's richtig scheiße danach. Wie bist du da wieder rausgekommen? Was hat sich geändert?
Boah, gute Frage. Wahrscheinlich menschliche Weiterentwicklung. Und auch privat war da einfach viel bei mir los und da so ein bisschen, ich habe auch viel Soziales liegen lassen in der Zeit oder generell, seit ich mein Volo angetreten hatte. Ich kann ja nicht sagen, wie viele Freundschaften ich verloren habe in der Zeit. Also habe ja gesagt, ich spiele Fußball und das war gesetzt, war ein gesetzter Termin innerhalb meines Arbeitslebens, aber alles darüber hinaus, ich habe immer gearbeitet, immer, da noch den Termin, da noch das Interview abends geschrieben, damit ich am nächsten Tag mehr Puffer habe, am Wochenende noch was gemacht oder einfach Wochenenddienst gehabt oder auch einfach mal nichts machen wollen. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt in meinem Leben, an dem ich gemerkt habe, irgendwie habe ich noch zwei enge Freundinnen, drei, und irgendwie sollte ich mich wieder ein bisschen mehr um mein soziales Umfeld kümmern. Das ist auch irgendwie so ein, der Job an sich ist sehr idealismusgetrieben und ich glaube, da kann man schnell aus dem Blick verlieren, dass man auch ein Leben hat, abseits der Arbeit, weil irgendwie Journalistin zu sein so ein großer Teil von mir ausmacht, auch als Mensch. Das ist wirklich einfach ein unabdingbarer Teil meines Daseins als Mensch. Und ich kriege das auch nicht voneinander getrennt. Und das war es auch ganz lange, auch einfach, weil dieser Job extrem viel zurückgibt. Und ich glaube, da habe ich dann tatsächlich mich einfach so ein bisschen berappelt und versucht, wieder mehr zu machen, mit den Freundinnen mal an Stausee zu sitzen und zu gucken, dass es mir gut geht und nicht nur, dass die Arbeit läuft. Und ich glaube, da habe ich auch so ein bisschen geschafft, dass ich diese Identität als Journalistin so ein bisschen von mir loskoppel, dass ich nicht nur Journalistin bin, sondern auch Freundin oder, ich weiß nicht, Tochter, meine Familie auch extrem selten gesehen, bin weggezogen für, wie lange war ich weg? 1,5 Jahre. Ja, und ich glaube, das hat mir geholfen, mich da auch so ein bisschen einfach zu entkoppeln und einfach zu merken, okay, irgendwie bis hierhin und nicht weiter. Ich bin 24 und ich brauche jetzt noch keinen Burnout. Also ich würde den Job ganz gerne noch eine Weile machen und ich glaube, ich bin auch resistent, was das anbelangt, aber das war echt so einfach, es ging nicht mehr und ja, musste mich auch ein bisschen vom Perfektionismus lösen. Das ist ja auch immer so. Man könnte ja auch einfach stundenlang noch an Texten feilen und gerade im Lokalen und bis morgen muss der fertig sein und da kann aber noch der Kniff rein und keine Ahnung. Und ja, ich glaube, heute sehe ich alles ein bisschen rationaler. Aber wenn man natürlich so im Strudel drin ist, ist es total schwer, sich da zu befreien.
Top-Tipp.
Du bist mittlerweile seit 7 Jahren im Journalismus dabei und hast ja einiges erlebt in der Zwischenzeit und viele, viele hoffentlich auch inspirierende Menschen kennengelernt. Gab's da irgendwann mal einen Tipp, der dich so richtig geprägt hat, weitergebracht hat, den du weitergeben würdest?
Ja, ich hatte, oh Gott, das war ganz schrecklich, meine ersten Versuche in der Kommunalpolitik im Gemeinderat und jeder und jede, der oder die das jemals gemacht haben, wissen, wie schlimm Vorlagen sind, die der Gemeinderat vorab geschickt bekommt. Für uns Journalistinnen ist es natürlich super, wenn man dann direkt weiß, okay, was machen wir zum Thema, können wir vorab berichten, Recherche, keine Ahnung. Aber das zählt mit zum schlimmsten Beamtendeutsch ever. Also diese Vorlagen sind auch einfach kaum lesbar. Und ich habe das aber nie hinterfragt und habe halt auch ganz oft die sperrigsten Wörter in meinen Artikel einfach übernommen. Und Nicole, meine damalige Kollegin, hatte dann mal einen Artikel gegengelesen, kam dann zu mir und meinte so, Lea, gut, Komma, aber versuch doch mal, es so zu schreiben, wie du es mir erzählen würdest. Und das ist so hängen geblieben. Das ist wirklich die Maxime für jeden Artikel geworden, den ich schreibe. Immer wenn ich meine Artikel selber nochmal durchlese, lese ich die Absätze ganz bewusst mit ihrer Stimme im Hinterkopf und denke mir, würde ich es so erzählen? Es ist so krass, wie das hängt. Es ist so banal. Aber manchmal verrennt man sich auch so ein bisschen in Fremdwörtern oder denkt sich, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt da so eingelesen, bin jetzt Expertin in einem Thema und dann nutze ich halt auch die Fremdwörter, die ich jetzt gelernt habe. Aber es ist ja Quatsch, weil gerade im Lokalen, aber auch insgesamt, finde ich, sollte man immer so schreiben, dass es auch jemand checken würde, der jetzt keine Ahnung vom Thema hat. Das ist ja eigentlich nur logisch. Es ist nur logisch, aber ich habe das halt einmal hören müssen. Und seither habe ich es nie wieder anders gemacht und das sage ich auch allen, die mich nach einem Tipp fragen, wenn es ums Schreiben geht. Einfach, ja, so wie man es sagen würde, auch schreiben. Und ich habe das auch immer mal wieder, wenn ich wirklich Absätze habe, bei denen ich nicht weiterkomme, dann versuche ich den Absatz einmal komplett auszugliedern und den tatsächlich so zu tippen, als würde ich einen Brief schreiben oder eine Mail an einen Bekannten oder so.
Die berühmte Mail an eine Freundin.
Ja, genau. Das habe ich einfach implementiert über die Jahre. Das ist einfach, das hilft so weiter, auch wenn man mal hängt. Das ist echt toll. Also ja, kann ich rege weiterempfehlen.
Vielleicht für alle, die das Konzept nicht kennen, bei der Mail an eine Freundin oder an einen, an die Mama oder an den Bruder oder an wen auch immer.
Den Hund.
wen man möchte, geht es eigentlich nur darum, dass man die Geschichte oder die alle Erlebnisse, die man hatte, mal einfach runtertippt und auch mit Meinung und ich und so runtertippt, damit man so ein bisschen checkt, was waren denn für mich die spannenden Punkte und
so gut.
Ja, sich so ein bisschen loslöst von diesen Seiten an Notizen, die man im Notizzettel oder im Word-Dokument stehen hat.
Das finde ich auch immer noch so schwierig. Ja.
Ich habe das heute gemacht zum ersten Mal und es hat tatsächlich geholfen. Ich habe mich echt gedrückt davor, weil ich mir dachte, nein, ich habe jetzt sowas von gar keinen Bock, die ganze Scheiße nochmal aufzuschreiben. Und es hat aber echt geholfen.
Worum ging es, wenn ich fragen darf?
Es ging um einen Konversionsmanager, also einen Typen,
da hat es dann wirklich gelohnt.
Kasernenflächen in Wohnraum umwandelt. Und es ist an sich eine total coole Sache. Und ich fand es aber schwierig, also ich soll den porträtieren und ich fand es total schwierig, ihn greifbar zu machen, weil ich nicht so eine richtige Haltung zu ihm hatte. Ich fand ihn total nett und gut. Punkt. So, und dann schreibe aber da halt darüber 10.000 Zeichen.
Ja, aber da hat's ja dann und, wirklich richtig geholfen. Cool.
Doch, und davor war das auch so ein ganz schlimmes Bürokratendeutsch und ich war total total stolz, dass ich so diese Immobilienhintergründe in dieser Stadt gecheckt habe und dann habe ich da ellenlang habe ich darüber geschrieben. Und mein Schulleiter war dann so, ja, Lena, also du musst den ganzen Text nochmal schreiben.
Boah.
So, nein. Killer. Ich möchte nicht.
Oh nein.
Es hat mich schon so viel Kraft gekostet, diese Scheiße zu tippen.
Aber was war dann der Kritikpunkt daran, dass du alles nochmal neu schreiben musstest?
Ja, dass es halt einfach nicht so richtig fassbar war. Also es war viel so Larifari und dann da ganz viel so Bürokratie-Scheiße, die niemanden interessiert in dem Detail. Und irgendwie so die Geschichte, der rote Faden hat gefehlt.
Okay.
Und ja, jetzt probiere ich das mal nochmal.
Dann kam die Mail an den Freund und jetzt... Dann läuft es jetzt cool. Sehr cool.
Vielen Dank, dass du da warst, liebe Lea.
Danke dir.
Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und es war total toll, dich mal kennenzulernen.
Beruht absolut auf Gegenseitigkeit. Gerne wieder.
Ich lege ein gutes Wort für dich ein für nächstes Jahr.
Oh ja, sehr gerne.
Eine kurze Service-Note kann ich noch abgeben. Wir nehmen diese Folge im Juni auf. Bis sie rauskommt, ist Lea nicht mehr bei der Südwestpresse. Wenn ihr wissen wollt, was sie stattdessen so treibt, dann macht es wie ich und stalkt sie einfach auf Insta und LinkedIn. Viel Spaß dabei, man kann auf jeden Fall sehr viel lernen.
Das hoffe ich natürlich.
Das war Lea Irion, zu Besuch bei Reporter Insights. JournalistInnen erzählen ihre Geschichte. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked, abonniert und teilt ihn gerne. Das hilft uns, gehört zu werden. Wir freuen uns über Feedback, am liebsten auf Instagram. Da heißen wir Reportageschule.
Reporter Insights ist eine Produktion der Reportageschule und Reportagen FM.